Herzlich willkommen, falls ihr auch zuschaut. Genau. Cool. Ich habe ein paar Fragen an dich zu dieser Predigtserie. Und zwar die erste Frage. Wenn du an Gastfreundschaft denkst, hast du ein besonderes Erlebnis, das dir gerade jetzt ganz spontan dazu in den Sinn kommt?
Ja, habe ich. Mein ehemaliger Chef, Andreas Ruh, der hat uns immer eingeladen zu sich am Tisch und wir haben gekäffelt oder Kuchen gegessen und über uns getrunken und geredet. Und dort sind immer sehr entscheidende Sachen besprochen worden und auch passiert in meinem Leben geistlich.
Spannend. Gastfreundschaft ist ja nicht jedermanns Sache. So zum Beispiel bei mir oder so.
Du wirst lieber eingeladen, als dass du einladest,
genau, oder? Also was würdest du mir sagen, warum es sich für mich trotzdem lohnen kann, die nächsten 5 Sündig nochmal zu kommen?
Ja, weil du einen unglaublichen Segen kannst erleben, durch das, dass du einerseits dich einladen lässt, das ist nämlich auch nicht jedermanns Sache, aber auch Leute einlatsch. Und es gibt Lösungen zu diesen Problemen, die du da beschreibst. Der Punkt ist, ich glaube, in der Gastfreundschaft entdecken wir eine Kultur von der Christenheit, die über viele Jahrhunderte gelebt worden ist, die immenses Potenzial hat, unsere Welt zu erreichen. Und wenn du ein Teil willst, von dem sein, komm die nächsten 5 Sündig und dann wirst du erleben, was da für eine explosive Wirkungskraft dahinter steckt.
Spannend.
Du hast alles unvorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wann er mich fragt.
Die letzte Frage, die hast du im ersten Gottesdienst gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja das Thema sehr bewusst gewählt. Wo siehst du in diesem Thema den grossen Schatz oder den grossen Wert für unsere Gesellschaft?
Ja, ich habe es schon angetönt. Ich glaube, wir sind in einer Zeit von unserer Gesellschaft, wo wir nachchristlich sind. Und wir leben eigentlich in einem, man muss fast sagen, neuen Heidentum. Und die ersten Christen, die haben eine radikale Gastfreundschaft gelebt, die uns inspirieren kann, auf eine Art zu leben, dass wir auch heute wieder ganz neue Gesellschaft könnten erreichen. Da brennt mein Herz dafür. Und das möchte ich nochmal erleben, dass wir unsere Leute könnten erreichen mit Jesus.
Spannend. Lassen wir uns herausfordern. Ich bete noch für den Gottesdienst. Ja, Herr, ich möchte dich einladen, dass du jetzt ganz besonders in dem Gottesdienst bist, dass du den Paul ausrüstest, uns die Worte zu geben, die wir brauchen, um zu verstehen, warum das für dich auch so wichtig ist. Warum dein Herz für das brennt, dass wir alle Leute erreichen. Herr, ich bitte dich ganz besonders auch für die ganze Serie, dass wir uns herausfordern lassen, von dir wieder neu Gastfreundschaft zu entdecken, zu erleben und auch selber aktiv werden. Amen.
Merci Matthias und auch ein gutes Neues von meiner Seite. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich habe etwas über Jesus gelernt, was ich bis jetzt noch nicht gewusst habe, im alten Jahr. Ich esse ja gerne, ich esse auch gerne. Ich esse gerne englische Küche auch. Ich esse sogar gerne die englische Weihnachtsküche und ich esse besonders gerne die englische Weihnachtsküche von meiner Schwiegermutter. Jetzt dort habe ich nicht viel Wahl, die muss ich gerne haben, aber ich habe sie auch tatsächlich gerne. Und ich komme jedes Jahr mit ein paar Kilo mehr im Flieger heim, nicht nur im Koffer, sondern auch an anderen Orten. Und esse einfach sehr, sehr gerne in meinem Leben. Das ist etwas, was ich auch gerne mache. Und letztes Jahr hat es mich Wunder genommen, ob Jesus echt auch gerne gegessen hat. Und dann habe ich etwas herausgefunden. Da haben mir die Ohren gewackelt, als ich das gesehen habe. Wir haben ja so Biografien von Jesus, die nennt man Evangelien. Und im einen von diesen Evangelien, von diesen Biografien, im Lukas-Evangelium, da isst Jesus fast gleich viel, wie er predigt. Gellet? Ihr glaubt es fast nicht, ihr müsst es mal erzählen. Wir haben im Lukas-Evangelium 12, je nachdem wie man es zählt, 13 Predigten von Jesus und 10-mal, fast so oft wie er predigt. Ist er an einer Mahlzeit, an einem Bankett, wird er eingeladen oder lädt er sich, also tut er Leute einladen, er ist am Essen. Fast so viel wie er predigt. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass er oft beim Essen predigt. Ich zeige es euch. Ein Beispiel, einfach eins. Da könntest du fast jedes rauspicken. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein grosses Fest. Der Levi war ein reicher Kerl. Also das war nicht nur ein Apero, da ist richtig Post abgegangen. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Da ist das Gesindel von der Stadt, ist also dort gewesen. Und die Pharisäer, das sind dann die Guten. Und da sehen wir bereits schon ein wichtiges Thema, das wir nächsten Sonntag anschauen. Christliche Gastfreundschaft bringt Leute zusammen, die sonst nichts gesellschaftlich miteinander zu tun haben. Da geht da schon los. Die Pharisäer und die Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? Sagten sie. Sie sind ja keine Sünder gewesen. Und dann kommt Jesus und greift ein und gibt eine Antwort. Jetzt ist er am Predigen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und da geht es noch weiter, noch einige Verse, ich wollte euch die ganze Predigt nicht bringen. Aber der Punkt ist, da sind sie am Essen und Jesus predigt. Und der grosse Vorteil für eine Person wie mich ist jetzt, dass ich mir jetzt bewusst sein darf, Essen ist geistlicher, als ich bis jetzt vielleicht gedacht habe. Das finde ich super. Und auf einer kleinen ernsthafteren Note, miteinander essen. Und das ist auch mal heute entdecken. Gastfreundschaft leben, miteinander essen, viel oder wenig, hat eine unglaubliche geistliche Kraft, hat ein riesen Potenzial. Und das werden wir jetzt sehen in ein paar Beispielen. Heute geht es mir nur mal darum, dass wir etwas anfangen zu spüren von dem riesigen Potenzial, wo wir in der Bibel sehen, wo drin steckt, wenn wir miteinander essen. Und das ist das Potenzial, dass die Leute, die miteinander essen, Gott höchstpersönlich sein Reden und seine Gegenwart erleben. Wir schauen mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Vielleicht kennen die einen von euch, Abraham und seine Frau, Sarah. Sie sind ja alt gewesen schon und haben kein Kind können haben. Sie haben von Gott versprochen bekommen, dass sie mal ein Kind haben werden, aber sie sind so alt, um die 80 herum, und sind immer noch kein Kind da gewesen. Und jetzt kommt Gott und sagt ihnen, ihr werdet in einem Jahr dann Ältere sein. Jetzt rätet mal, in was für einem Setting, in was für einer Situation sagt Gott der Sarah, du wirst Mutter werden mit 80? Ja, beim Essen, denke ich. Bei der Gastfreundschaft. Zusammen am Tisch. Ich zeige es euch. Entschuldigung, 1. Mose 18. Es war um die heißeste Zeit des Tages und Abraham saß am kühlsten Ort, gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Die sind an der Sonne raus, bei denen ist es heiß gewesen. Und da haben wir schon einen ganz wichtigen Punkt, das werden wir auch noch weiter auspacken in dieser Serie. Christliche Gastfreundschaft betrifft primär das Einladen von Fremden. Wenn wir Gastfreundschaft denken, ticken wir gerade, meine Freunde, die ich schon gerne habe, lade ich ein. Ja, das gehört auch dazu, aber die Radikalität von der christlichen Gastfreundschaft war immer die gegenüber einem Fremden. Das sehen wir hier. Sofort sprang er auf und lief zu ihnen, der Abraham, hinüber, verneigte sich bis zur Erde. Und das ist ganz wichtig in der damaligen Zeit in der Bibel, aber auch außerhalb der Bibel ist das eine gesellschaftliche Pflicht, dass man Leute, die am Reisen waren, eingeladen hat, sie versorgt hat mit dem, was nötig haben, dass sie aufgefrischt sind und nachher können weiterreisen. Genau da sagte Abraham da und bat, Herr, und da meint er jetzt nicht Gott, sondern einfach, das ist wie, wenn man sich sieht, oder? Wenn man anständig ist miteinander. Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus, jetzt ist es auch kühl. Das war die Klimaanlage von der damaligen Zeit. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Genau um das ist es gegangen, das packen wir nächsten Sonntag ein bisschen mehr aus. Und jetzt, ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Ich will euer Gastgeber sein, ihr sollt meine Gäste sein. Und der Abraham checkt, dass oft der Gastgeber der Gesegnete ist. Einverstanden, sagten die drei, tu, was du dir vorgenommen hast. Dann redet's. Er organisiert es und dann heisst es da, sie saßen im Schatten des Baumes, in der Klimaanlage. Und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Also, da was jetzt kommt, was machen sie? Sie sind am Essen. Sie geniessen das feine Lamm, das vorbereitet worden ist, das feine Brot. Und jetzt sagt der eine, wo ist denn deine Frau Sarah? Fragten sie ihn. Hier im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und spätestens da muss es am Abraham angefangen haben klingeln, da ist jemand, der mich aufgesucht hat. Ich habe jemandem das Gastrecht gegeben bei mir, der mich aufgesucht hat. Da ist möglicherweise etwas ganz Spezielles, das läuft. Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich. Sie ist eben zynisch geworden, muss man schon fast sagen. Gott hat einmal etwas versprochen, hat es nie eingefüllt. Und jetzt erzählt mir irgendeinen dahergequackelten, dass ich nur ein Kind bekomme. Da kannst du nur noch lachen. Denn Abraham und sie waren beide nicht nur betagt, sondern hochbetagt. Und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Und dann geht der Text noch ein bisschen weiter. Und dann, da sagte der Herr, und jetzt haben wir da im Original ein anderes Wort, das Wort für Gott. Jetzt wird dem Abraham klar, Gott höchstpersönlich besucht mich da. Ich habe Gott, der da bei mir am Essen ist. Ich habe Gott eingeladen. Irgendwie in physischer Form ist er da bei mir. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich. Kein normaler Gast redet so. Hast du schon mal einen gehabt, der so Zeug gesagt hat? Da ist Gott höchstpersönlich. Das Potenzial von der Gastfreundschaft ist riesig. Wir sehen es immer wieder, dass Menschen, die andere einladen, Gottes Gegenwart und sein Wirken erleben. Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann wird Sarah ein Kind haben. Sarah fürchtete sich und log, ich habe nicht gelacht. Aber Gott erwiderte ihr, doch, du hast gelacht. Ich weiß, wie es um euch steht und um deine Seele. Und da sehen wir, dass es eine ganz bestimmte Art von Begegnung ist. Nicht einfach nur Gott ist da gewesen, sondern Gott begegnet der Sarah am möglicherweise wundesten Punkt von ihrem Leben. Sie hat nie ein Kind haben, das ist für uns schon schwierig. Wenn wir kein Kind haben können, es war für sie damals noch mal doppelt schwierig. Es hat keine AHV gegeben und nichts deriges. Das war so wichtig damals und sie hat kein Kind. Und sie ist, ich sage es jetzt mal, christlicher Realist geworden. Sie hat Gott nicht mehr glauben, dass wenn er so etwas sagt, er das noch erfüllt. Und ich finde es so schön, dass da in dieser gastfreundschaftlichen Situation Gott der Sarah dient, nicht aufgrund von ihrem mangelnden Glauben und ihrem Zynismus, sondern er beschenkt sie trotz ihrem Unglauben und ihrem Zynismus. Und du bist vielleicht da und du bist auch christlicher Realist geworden. Vielleicht glaubst du da, was du mal geglaubt hast über Bibeln und so weiter, glaubst du nicht mehr so stark oder es ist schwierig geworden. Du bist, wenn du ehrlich bist, zynisch. Nach vorne sagst du, oh nein, 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 ist alles gut, ich bin ganz ein guter Christ. Aber es ist schwierig geworden in deiner Seele gegenüber Gott. Und vielleicht könnte, das wäre auch wieder eine Antwort auf deine Frage, warum ist die Serie wichtig? Könnte sein, dass die Serie für dich wichtig wird? Weil ich finde es ganz stark da, dass im Setting der Gastfreundschaft Sarah am schwierigsten Punkt von ihrem Leben den persönlichen Dienst von der Gegenwart Gottes erlebt. Du möglicherweise auch. Das ist ein Beispiel aus dem Alten, wir schauen das Beispiel aus dem Neuen an. Wieder zwei, ich muss sagen, Zweifelnde. Zweifelnde Jünger, Leute, die mit Jesus gelebt haben, unterwegs waren, mit ihm durchs Land gezogen sind, ihn kennengelernt haben und dann stirbt Jesus. Und an Ostersonntag ist uns berichtet, dass zwei von denen von Jerusalem in ein Dorf namens Emmaus rauswandern. Und sie sind verwirrt, weil es hat ein paar Frauen, die gesagt haben, er sei auferstanden und sie haben ihn nicht erlebt und sie kommen einfach nicht raus. Sie haben ein Ghetto im Glauben. Wir lesen da, am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wer wäre da etwa bei uns auf Winterthur laufen? Wie weit ist da Winterthur? 20? Ja, wie auch immer. 16? Ja gut. Bis auf Wiesendangen, oder? Gut, also, stellt euch vor, wir spazieren am Sonntagnachmittag auf Wiesendangen, da ist etwa das Setting. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der letzten Tage. Logisch, ihre Welt ist zusammengebrochen. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Jetzt musst du dir mal vorstellen, es ist gerade etwas wichtigste Ereignis passiert von der ganzen Menschheitsgeschichte. Jesus spaziert mit ihnen auf Wiesendangen und sie sehen es nicht. Ihnen sind die Augen verschlossen, da ist einfach einer gekommen. Jetzt, zu welchem Zeitpunkt wird ihnen die Augen geöffnet in dieser Geschichte, für die, die es kennen? Dann, wenn Gastfreundschaft hineinkommt. Erst dann. Lesen wir mal ein bisschen weiter. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Er war ein guter Seelsorger. Er hat nicht einfach gerade die Antworten gebracht, er hat zuerst zugelassen. Und sie erzählen es ihm dann. Wir kommen nicht mehr raus. Und nachher darauf sagt Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Bibel, die ganze Schrift, die ganze Bibel, das Alte Testament hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Spannend. Es gibt eine Bibelstunde während dem Spaziergang auf Wiesendange. Und du bist vielleicht da und du kennst das. Du hast schon mit vielen Menschen, die nicht an Jesus glauben, geredet. Du hast sogar die Bibeln aufgeschlagen, ihr habt Gespräche gehabt. Die Lehre ist da. Aber ihre Augen sind noch nicht aufgegangen. Sie sehen Jesus noch nicht. Obschon sie die Bibel vor Augen haben und so viel erlebt haben. Ihre Augen sind noch verschlossen. Was muss passieren? Jetzt in dieser Geschichte. Und möglicherweise, vielleicht, auch bei deinen Freunden. Sie müssen vielleicht eingeladen werden in dein Zuhause. Weil wir lesen, inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Sie sind angekommen in Wiesendange. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch bei uns über Nacht. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Und was haben sie dort gemacht? Sie haben gegessen. Logisch haben sie gegessen. Das ist super. Die Bibel ist voll von feinen Mahlzeiten. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, da hat noch einer gekocht, oder vielleicht hat jemand schon gekocht und ethisch gewesen, wir wissen es nicht, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Dieser Satz erinnert uns immer an das Abendmahl. Und die einen sagen, weil er Jesus so die Handbewegungen, die typischen Jesus-körperlichen Bewegungen gemacht hat, haben sie ihn plötzlich erkannt. Aber das hätten sie ja vorher auch können. Die sind ja mit ihm auch spaziert und alles. Also das Bekannte an Jesus ist schon vorhanden gewesen vorher. Da beim Essen geschieht aber das Übernatürliche. Da beim Essen, wo sie miteinander essen, wo sie Jesus als Gast empfangen, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Und das ist vielleicht für dich auch wichtig, dass Menschen, die nicht Jesus erkennen und sehen, vielleicht auch mal eingeladen werden zu dir heim. Wir sehen hier auch wieder die enorme Kraft, das Potenzial der Gastfreundschaft, dass Jesus, Gott scheint manchmal auf eine Art und Weise zu wirken, wenn man miteinander essen, wo noch sonst in dieser Art nicht wirkt. Er braucht das gegenseitige Einladen auf eine ganz besondere Art. Da ist ein riesiges Potenzial drin. Da fällt Gläubigen, die angefangen haben, zweifeln wieder wie Schuppen von den Augen, wer Jesus wirklich ist. Und das passiert beim Zusammenfuden. Ich bringe nochmal eins. Auch Lukas, der Zachäus, der war eben nicht so ein guter Typ gewesen. Und der war klein und wollte aber Jesus sehen. Und darum macht er was? Er steigt auf einen Baum auf, wo Jesus mit vielen Leuten durch sein Dorf Jericho durchzieht. Und dann sieht Jesus ihn auf dem Baum. Zachäus kommt schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Jesus möchte eingeladen werden in dein Zuhause. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Zachäus wandte sich aber an Jesus und sagte, Herr, ich werde, und jetzt müsst ihr das einfach mal reinziehen, was da steht. Stell dir mal vor, du wirst das machen. Okay, du weißt, wie viel du hast auf dem Konto. Und wie viel Immobilien du hast und so, das weißt du. Jetzt stell dir vor, du mirst da, was der Zachäus da sagt. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Hey, der ist richtig ab, wie er geht. Und wann macht er das? Wann bekehrt er sich und wird zum Vorbild für den Rest der Christenheit, der nachher kommt, schon fast. Ich werde nachher noch mal eine weitere Stelle bringen. Beim Essen. In der Situation der Gastfreundschaft bekehrt sich der Zachäus. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat dir Gott und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Er ist gerettet worden. Die geistliche Kraft und das Potenzial der Gastfreundschaft ist riesig. Da bekehrt sich einer. Und in einer Radikalität und Klarheit, wie man kaum sehen, sonst an anderen Orten in der Bibel. Vermutlich radikaler wie die allermeisten von uns. Es ist immer noch keiner gekommen und hat gesagt, ich gebe die Hälfte von meinem Zeug weg. Will ich Jesus gerne haben. Wir gehen über und jetzt ist ganz wichtig, wenn wir das Wort Gastfreundschaft hören, der Matthias hat es vorhin vielleicht auch ein bisschen angedeutet, dann denken die einen von uns um Himmels Willen, ja, nicht das Thema in der Kirche. Weil ich habe ein Puff in meiner Küche und es ist nicht immer super. Und wenn ich jetzt Leute einladen muss, dann habe ich so einen Sau-Stress mit allem parat machen, dass es blitzblank ist und die Fenster habe ich schon 3 Jahre nicht mehr geputzt. Ich werde nie jemanden einladen zu mir heim. Das geht nicht nur den Frauen so, das geht auch den Männern so. Jetzt. Gastfreundschaft ist in der Bibel nie nur etwas, das daheim in den privaten Häusern stattfindet, sondern, und das werden wir jetzt sehen, auch die Gemeinde als Ganzes hatte Projekte, die auf Gastfreundschaft ausgerichtet waren. Und in diesen Projekten erleben sie auch die Kraft und das Potenzial und die Gegenwart von Gott. Ich bringe euch einfach ein Beispiel aus Apostelgeschichte 4 und da klingt der Zachäus mit. Große Gnade, oder die einen übersetzen da Güte, war auf ihnen allen, auf der Gemeinschaft. Also sie erleben Gottes Gegenwart, Gnade und Güte Gottes. Denn, warum ist das gewesen? Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äcker oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Was wir hier haben, ist eigentlich institutionalisierte Gastfreundschaft. Nicht nur privat daheim, sondern auch in der Gemeinde oder durch Projekte der Gemeinde. Das ist ganz etwas Wichtiges. Wenn du schon Panik schiebst und überlegst, wie du jetzt das alles kannst neutralisieren, was der Paul da von vorne sagt über Gastfreundschaft, weil du Angst hast, jemanden einzuladen zu dir heim. Die ganze Gemeinde soll gastfreundlich sein und leben und wirken. Und wenn die ganze Gemeinde das macht, dann nachher erleben wir als Gemeinde und die Gesellschaft erlebt Gegenwart von Gott. Und du kannst dein Zuhause mit den unsauberen Fenstern nur ein 40 Jahr lang so sein lassen. Aber du könntest mitmachen in einem von unseren Projekten. Wir haben viele Projekte, die genau auf das ausgerichtet sind. Wir haben nur schon Leute, die die Leute willkommen heissen, das Welcome-Team, die das super machen. Jeden Sonntag zum Beispiel, genau auf das ausgerichtet ist und so weiter. Also wir haben ganz viele Sachen. Also Gastfreundschaft ist etwas, das in der DNA von der Gemeinde und von unserem persönlichen Leben sein soll. Und dein Beitrag ist vielleicht nicht bei dir daheim, sondern durch da, wie du dich vielleicht in einem von unseren Projekten einbringst. Das ist ganz wichtig. Und nochmal wichtig, das findet nicht nur statt vor 2000 Jahren, sondern auch heute. Ich möchte euch ein Zeugnis bringen von dieser Frau mit einem unglaublich coolen Namen. Rosaria Champagne Butterfield. Ich kann das fast nur auf Französisch aussprechen, der mittlere Name. Sie ist eine Amerikanerin, in Amerika sagt man vielleicht Rosaria Champagne Butterfield, irgend so. Das ist eine ganz spannende Frau, ich sage es euch. Ich möchte sie euch vorstellen. Ihr Zeugnis, wie sie zum Glauben kommt, ist in Christianity Today im 2013 veröffentlicht worden. Ich habe es ausgedruckt, es ist auf Englisch draussen, aber ich habe eine deutsche Übersetzung von einem Teil von dem gemacht. Und ich möchte euch das vorlesen, es lohnt sich, das ein bisschen zu hören. Das Zeugnis bewegt mich seit mehreren Monaten ganz tief. Ganz tief. Und da sind wir genau beim Thema von wie können Menschen von heute Jesus kennenlernen und in die Gemeinschaft von der Gemeinde hineinkommen. Ich lese es euch ein bisschen vor. Lernt mit mir Rosaria Champagne Butterfield kennen. Das Wort Jesus blieb in meinem Hals stecken, wie ein Elefantenzahn. Jene Menschen, die sich zu seinem Namen, zum Namen Jesus, bekennen, weckten mein Mitleid und meine Wut. Als Universitätsprofessorin für englische Studien und Genderfragen war ich auf dem besten Weg, radikal zu werden, weil ich ein großes Anliegen hatte für Ethik, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Werfen wir diesen Menschen auf keinen Fall einfach vor, nur gemeine Leute sind, bitte. Brennend für die Weltanschauung von Freud, Hegel, Marx und Darwin, strebte ich dazu, an die Seite der entmachteten Menschen zu stehen. Ich hätte Jesus und seine damaligen Streiter vielleicht gerade noch so verkraftet, wenn da nicht die heutigen kulturellen Kräfte wären, welche den christlichen Glauben mit der politischen Rechten gleichsetzen. Nachdem meine Doktorarbeit veröffentlicht wurde, nutzte ich meine Stellung, um die typischen Anliegen einer politisch linken Professorin zu fördern. Meine lesbische Partnerin und ich waren glücklich und fühlten uns zu Hause in der LGTB-Gemeinschaft. Um meine Gegner, das wäre Christen, besser zu verstehen und gegen sie vorzugehen, fing ich an, das Buch zu lesen, das so viele von ihnen aus meiner Sicht in die Irre geführt hat, die Bibel. So veröffentlichte ich einen ersten Artikel über die unheilige Trinität von Jesus, Politik und das Patriarchat in einer lokalen Zeitung. Dies war 1997. Der Artikel erzeugte viele Reaktionen. Ich hatte zwei Schachteln in meinem Büro, eins für Hassbriefe, das ist von den Christen, ein anderes für die Fanpost. Aber ein Brief passte in keine der beiden Schachteln. Er kam von meinem Pastor und war ein liebevoller und erkundigender Brief. Ken Smith stellte Fragen, die ich gut finde und bewundere. Wie kommst du auf deine Interpretation? Wie weißt du, dass du es richtig verstanden hast? Glaubst du an Gott? Ich warf den Brief in den Müll. Sie hat nur eine dritte Option, Karl, nur dir zwei. Nur um ihn abends wieder herauszufischen. Mit diesem Brief startete Ken eine zweijährige Zeit, in welcher nicht ich zur Gemeinde von Jesus gehen musste, sondern die Gemeinde von Jesus zu mir, einer heidnischen Frau, gebracht wurde. Ken verspottete mich nicht, sondern interagierte mit mir. Als er mich bei sich zum, was? Danke. Essen einlud, sagte ich zu, weil ich dachte, das würde meinen Studien von Christen helfen. Doch etwas anderes geschah. Ken und seine Frau Joy wurden meine Freunde. Sie kamen in meine Welt. Sie trafen meine Freunde. Wir tauschten unsere Lieblingsbücher aus. Wir redeten offen und ehrlich über Sexualität und Politik. Ken betete immer vor dem... Ist sie nur einmal eingeladen worden? Nein, häufig. Die war häufig in der Stube, im Haus, im Esszimmer gewesen, von dem Pastoren-Ehepaar. Ken betete immer vor dem Essen. Seine Gebete waren ehrlich. Er bekannte darin seine Sünden. Zum Glück luden sie mich nie in die Kirche ein. Begründe könnt ihr im Englischen dann selber schauen. In dieser Zeit fing ich an, die Bibel zu verschlingen. An einer Party, die ich mit meiner lesbischen Partnerin organisiert hatte, kam mein Transgender-Freund zu mir, legte ihre große Hand auf meine und sagte warnend: Dieses Bibellesen verändert dich. Mit zitternder Stimme flüsterte ich ihr zu: Was, wenn es wahr ist? Was, wenn Jesus real und der auferstandene Herr ist? Was ist, wenn wir in großen Schwierigkeiten sind? Eines Sonntagsmorgens stand ich vom Bett meiner lesbischen Liebhaberin auf und eine Stunde später saß ich in der Kirche. Ich fühlte mich nicht wohl, aber wie Wellen überschwemmten Gottes Verheißungen meine Welt. Vielleicht ist dir auch nicht wohl da inne. Ist für Gott kein Problem. Eines Tages kam ich zu Jesus, nackt und mit offenen Händen. Ken und seine Frau waren da für mich. Die Gemeinde, die für mich gebetet hatte, war da für mich. Jesus gewann. Wie ein gebrochener Problemhaufen. Ich war wie ein gebrochener Problemhaufen. Ich wollte nicht alles verlieren, was ich liebte. Aber Gottes Stimme sang ein fröhliches Liebeslied in die Zerbrochenheit meiner Welt. Mit der Zeit fand ich inneren Frieden. Und dann eine geistliche Familie. Dann jemand, der mich heute Ehefrau nennt. Und einige, die mich Mutter nennen. Ich habe nie vergessen, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat, als er sein Leben für mich gab. Jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz, das ist der letzte Satz im Interview oder im Artikel. Und mein altes Leben lauert am Rande meines Herzens, glänzend und immer noch wie ein Messer. Ist noch nicht alles gut. Das Zeugnis hat mich sehr bewegt, weil es zeigt, was das Potenzial der Gastfreundschaft ist. Gott ist da, wenn wir Menschen einladen, egal ob zu uns heim, in unsere private Wohnung oder willkommen heissen in den Anlässen von unserer Gemeinde. Das ist ein riesen Potenzial, gerade auch für unsere Zeit, ganz besonders wichtig. Die Rosaria hat das erlebt. Die, die Englisch können, nehmen den ganzen Artikel mit. Das hat noch ein super Detail drin, wo ich alle rausgestrichen habe, weil ich nicht den ganzen Artikel lesen wollte. Und jetzt ist ganz wichtig, nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen, erleben da, auch wir, die Jesus kennen. Da möchte ich mein persönliches Beispiel zum Schluss noch bringen. Rösli und Samuel Mischler, die wohnen in Pfien. Pfien, das ist ein Käffli, da hinten. Die einen von euch fahren immer dort durch, wenn sie da in die Kirche kommen. Sie wohnen an der Berghofstrasse 12. Ich habe die Adresse auswendig. Und die Telefonnummer, glaube ich, auch noch 052 über 65 16 28. Das sind die gsi, wo mich und mein Bruder und etwas von dem erzählen wir in dem Radiointerview, wo ein Hinweis gsi ist vorher. Wir sind in Afrika aufgewachsen und meine Eltern haben uns immer voraus in die Schweiz geschickt für 3 Monate, um da in die Schule zu gehen. Und sie sind dann damals nicht mitgekommen, sie sind in Afrika geblieben, sie sind nur für 1 Monat gekommen. Das heisst, wir haben 2 Monate in der Schweiz müssen sein, ohne unsere Eltern, und dann sind wir immer beim Rösli und beim Sammy gewesen, in Pfien, in dem Käffli. Sie haben uns ein Schlafzimmer parat gemacht. Sie haben uns nicht nur als Kind, sondern auch mit unserem Kindischsein ertragen. Und willkommen geheissen, haben uns ernährt, haben uns geholfen mit der Schule. Sie sind Gastgeber gsi für uns fremde Fötzel, weil, versteht ihr, unsere Haut war zwar weiss gsi, aber unser Verhalten war einfach das übliche afrikanische Tohu Wabohu gsi. Wenn es einen Kühlschrank hat mit Food, dann machst du den auf und schaust mal, was drin könnte schneien, zum Beispiel. Das war nicht sehr schweizerisch gsi. Mit Messer und Gabeln umgehen. Was ist da? Die Hände haben wir doch, oder? Da haben wir auch eine Gabel. Sie haben uns willkommen geheissen und haben uns fremde Fötzel, wo aber an Jesus geglaubt haben, eine Heimat gegeben, hier im Thurgau, in einer geistlichen Familie, in der Kishona in Felben, in einer ganz einfachen, normalen, nicht besonders glänzigen Lokalgemeinde, aber wo wirklich Jesus da war. Und versteht ihr, wir können alles perfekt machen als Kirchen. Alles. Wenn nicht die Liebe der Gastfreundschaft da ist, können das rauchen. Kannst du in eine Ziege stecken, echt. Sie haben das gewusst. Sie leben noch. Das Rösli und der Sammy sind Helden von meinem Leben. Weil sie haben mich als Gläubiger willkommen geheißen, mir ein Heim gegeben. In der Familie von Jesus. Und gelten wir alle, die an Jesus glauben, unsere eigentliche Heimat ist ja nicht da. Sondern wo ist die? Die ist in der Ewigkeit, in Gottes neue Schöpfung. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gläubige willkommen heissen. In unserer Mitte. Sie haben das gelebt. Sie ahnen nicht, wie wichtig das war für mein persönliches Leben. Und ich ehre die beiden von ganzem Herzen für das, was sie gemacht haben, Rösli und Sammy Mischler. Ich habe sie nicht gefragt, ob ich das darf sagen heute Morgen, weil sie hätten gesagt, nein, du darfst nicht. Ich habe den Sohn gefragt um ein Bild. Niemand weiss das. Ich werde das erst nachher öffentlich machen. Da frage ich jetzt nicht. Das sind Helden vom Glauben. Das Rösli hat jahrelang Kinderstunden hatte bei sich in der Stube. Einfach die Kinder vom Dorf sind gekommen und haben etwas von Jesus gehört. Das Wort ist auch raus. Ausgehend von dort. Und was mich berührt hat, als wir das Radiointerview gegeben haben, mein Bruder und ich, mir ist etwas in den Sinn gekommen. Ich habe den Glauben ja verloren als Teenie. Ich konnte nicht mehr können glauben, das Rösli hat das auch gewusst. Aber sie hat mich trotzdem weiter zum Mittag eingeladen, während der Stifte, wo ich Maschmich gelernt habe, in der Martini, in einem anderen Kaff namens Felben. Und ich bin da reingekommen und ich habe beim Rösli im Esszimmer den entscheidenden Hinweis bekommen, dass ich wieder zurückkommen zum Glauben. Es ist ein Buch dort gelegen. Bibel im Test von Josh McDowell, wo ein nie schon mal atheistisch war und dann zum Glauben gekommen ist. Da habe ich erstaunlicherweise dort bei dieser Familie erfahren. Und die Gegenwart Gottes ist wieder reingekommen in mein Leben. Dort bei dieser Familie, die mir gegenüber Gastfreundschaft gelebt hat. Das ist wunderbar. Das haut mich echt aus den Socken. Und darum, es ist nicht nur für Menschen, die Jesus nicht kennen, es ist für Christen und für zweifelnde Christen, es ist so wichtig, dass wir Gastfreundschaft erleben und es sind nicht immer nur die, die eingeladen werden, die gesegnet sind, sondern besonders auch die, die Gastgeber sind, die das erfahren dürfen. Ich schließe mit Apostelgeschichte 2. Die erste Kirche hat das in Radikalität gelebt. Tag für Tag, nicht nur einmal im Jahr, kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, also das ist die großen alles, das wäre der Gottesdienst, das wäre so gemeint, und feierten in den Häusern das Abendmahl. Das Abendmahl, das haben sie beim Essen, wenn sie miteinander gegessen haben, auch integriert. Essen hat ein grosses geistliches Potenzial. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Erstaunlich. Weil sie Gastfreundschaft gelebt haben. Sind sie im Volk anerkannt gewesen? Sind Christen im Volk anerkannt? Oh nein. Da haben wir vielleicht noch ein paar Hausaufgaben. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Gott wird aktiv. Dort, wo die Gemeinde Gastfreundschaft neu entdeckt, ich glaube, wir leben schon einiges von dem. Aber es ist gut, nochmal herzuschauen und ein paar neue Sachen dazu herauszufinden. Und darum haben wir diese Serie. Und ich habe diese Serie von Gottesdiensten bewusst eingereiht. Wir machen ja seit Jahren so Gottesdienstreihen, wie sollen wir denn leben? Wo es darum geht, wie müssen wir als Christen lernen, leben in unserer Zeit? Wir haben uns ein paar Mal unter dem Label mit sexualethischen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben uns letztes Jahr mit Fragen vom Tod, Suizid und Sterbehilfe auseinandergesetzt. Wie sollen wir in diesem Bereich leben? Ich tue diese Serie ganz bewusst in die gleiche Reihe einfügen. Wie sollen wir denn heute als Christen leben? Ich glaube, das ist so wichtig, das ist so zentral, dass wir es unter dem, in dieser Serie von Gottesdienstserien haben. Wie sollen wir als Christen denn leben? Gastfreundschaft. Wir haben draussen Flyer, die noch auch Titel sehen. Themen, heute haben wir das Potenzial angeschaut. Wir wollen auch die Motivation anschauen für Gastfreundschaft, den Segen, Berufung. Und wir möchten zwei Gottesdienste haben, wo es um sehr praktische Fragen geht, wo ich euch ein paar Vorschläge machen werde und wo ihr dann neue Fragen könnt bringen könnt, die wir dann am letzten Gottesdienst auch miteinander bearbeiten. Kommen da jeder von diesem Gottesdienst und ich möchte jetzt beten dafür und nachher singen wir ein Lied. Vater, es stimmt, dass der Matthias gesagt hat, du bist der grosse Gastgeber. Du hast Freude daran, Menschen in deine Gegenwart einzuladen. Und du versprichst uns eines Tages, Jesus Christus, dass du uns einladest an ein grosses Bankett, an ein feines Essen, das du gemacht hast selber und wo du uns bedienst als der grosse göttliche Gastgeber. Du lässt uns ein, bei dir Gast zu sein und du berufst uns in unserer Zeit, um nicht nur Gast zu sein, sondern auch Gastgeber zu werden. Ich danke dir für das Rösli und den Sammy, die ich persönlich erleben durfte und andere, die ich genannt habe in diesem Gottesdienst. Wir danken dir für alle von uns, die da sind, die das auch erleben durften, dass du in ihre Leben gekommen bist durch Gastfreundschaft. Wir wollen dir danken für unsere Gastgeber. Jesus Christus, und inspirier du uns. Schenk, dass nochmal ganz neu deine Gegenwart erlebt werden darf. Dass Menschen, die bis jetzt wir uns haben können fuselig reden und sie haben immer noch keine geöffneten Augen vom Herz. Dass ihre Herzen geöffnet, ihre Augen ins Herz geöffnet werden. Dort, wo wunde, schwierige, zynische, ungläubige Momente und Punkte in unserem Herz sind, Herr, verwandle du da, indem du uns nicht nach unserem Unglauben und nach unserer Skepsis dir gegenüber begegnest, sondern nach deiner Güte. So viele Situationen stehen mir drin, Jesus, wir bitten dich, dass du ganz neu reinbrichst in die Realität von unserem Leben. Genauso wie wir es gesehen haben, bei der Rosaria und bei anderen, du brichst in die Realität, wie sie ist, zu 100%, brichst du rein, mittels Gastfreundschaft, beruf du uns, inspirier du uns, lock du uns, ganz neu das.